Sieben Todsünden, sieben Lebensenergien. Es ist wirklich ein interessanter Anlass, heute über ein Thema zu predigen, das doch so sehr in die Hose gehen kann. Sünde. Das ist uns allen unangenehm. Das schon breitet sich so eine depressive Stimmung im Raum aus, wenn man auch nur dieses Wort hört. Da wollen wir gar nichts drüber wissen, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Warum dann heute? Naja, wäre es an irgendeinem anderen Tag besser? Nicht wirklich. Wir würden genauso protestieren. Wir kommen also nicht drum rum, warum also nicht jetzt? Entsprechend ist mein Thema heute, ich, mich, meiner, mir und alles rund um die Gier. Nun haben wir diese steile These aufgestellt, dass hinter jeder Todsünde womöglich auch eine gottgegebene Lebensenergie wirkt. So steht der Fokus auch nicht so stark auf diesem S-Wort. Das soll auch so sein, ganz bewusst. Aber wir müssen uns zunächst diese Todsünde anschauen. Wir müssen mit ihr ringen, um alles Weitere zu verstehen. Gier ist eine Todsünde, eine der sieben. Und in der Kirchensprache, Latein, ist sie besser bekannt als Avaritia. Bei der Rückübersetzung erschließen uns zwei Dimensionen, einmal der Geiz und einmal die Gier. Und wenn wir heute drüber nachdenken, müssen wir immer Avaritia im Kopf haben, das heißt beide Dimensionen. Kurze Definition, damit wir auch alle über dasselbe sprechen und denken. Geiz ist eine zwanghafte oder übertriebene Sparsamkeit, verbunden mit dem Unwillen, Güter zu teilen. Typisches Beispiel, ich benötige heute einen Schraubenzieher, habe keinen, gehe zu meinem Nachbarn, klingel, kannst du mir einen Schraubenzieher geben? Nö, ich leihe prinzipiell nichts aus. Ja, warum denn? Du hast doch da eine ganze Leiste, du hast einen ganzen Werkzeugkocher. Nein, mache ich nicht. Ja, warum denn? Ich mache sowas nicht. Aber weißt du was? Aldi hat diese Woche ein Angebot. Geh, kauf dir doch selbst einen. Muss keine Gier sein, kann aber. Mir ist es passiert schon, ich war der Fragende, fand ich nicht so schön. Dann haben wir Gier. Das ist ein rücksichtsloses Streben nach Gewinn oder Gütern um jeden Preis. Es ist dieses, ich will mehr haben, gib mir mehr. Und es ist diese ständige Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand. Es ist dieses Bedürfnis, ich brauche jedes Jahr ein neues Smartphone. Ich hätte so gerne sogar einen Mobilvertrag, wo ich jedes Jahr ein neues Handy bekomme, obwohl das andere noch geht und ich es gar nicht brauche. Gier ist dieses Sparen und Anhäufen als Selbstzweck. Und das muss ich dazu sagen, Gier hat nichts mit der Menge an Geld oder Besitz zu tun, sondern mit der Einstellung dazu. Geiz und Gier, Avaritia. Nehmen und behalten. Und Avaritia kennen wir alle. Das haben wir auch schon alle gemacht. Es ist dieser typische Moment am Spielplatz. Ihr Eltern und Großeltern werdet genau wissen, was ich meine. Du sitzt auf der Bank, die Kinder spielen. Du denkst übers Leben nach, lässt dich inspirieren. Du konntest deinen Alltag vergessen. Keine Sorgen, keine Probleme, kein Chef im Hinterkopf. Und du siehst nur die wunderbare Natur. Die Hochhäuser blendest du aus, nur die Natur. Und du fängst an zu träumen, was du mit deinem Leben noch alles machen könntest, wo du in Urlaub fahren möchtest, was du am liebsten machen könntest, wenn du alles Geld der Welt hättest. Und du versinkst in diesen Gedanken und auf einmal unterbricht eine dir bekannte Stimme deine Stille und deinen Gedankenprozess. Ah, das ist meins, das ist meins, gib mir das jetzt! Du entdeckst, dass dein ansonsten Musterkind, Musterenkel gerade dabei ist, einem anderen Kind das Spielzeug zu entreißen. Du bist für einen kurzen Moment wie eingefroren, es ging alles so schnell und bevor du was unternehmen kannst. Gier. Avaritia. Früher oder später waren wir alle dieses Kind. Sei mal dahingestellt, ob wir gleich handgreiflich wurden. Und dann werden wir erwachsen, wir bekommen ein Verständnis dafür, was sozial erwünscht und unerwünscht ist. Und wir finden für unsere Gier andere politisch korrekte Ausdrücke. Wir bestehlen niemanden mehr und entreißen auch keinem gewaltsam etwas. Aber unser Denken und Handeln ist immer noch von dieser Emotion bestimmt. Geiz ist geil. Saturn. Weiß jeder. Die haben inzwischen ihren Spruch geändert. Der ist nicht so bekannt. Und ein Blick in Facebook genügt, dass uns, um das nochmal zu bestätigen. Und da kannst du zum Beispiel lesen, ich habe gerade 1000 Euro gewonnen. Wer viel arbeitet, noch dazu kann auch viel Geld ausgeben. Und heute habe ich mir mit dem vielen Geld das neue iPhone 6 gekauft. Und ob das noch nicht reicht, ich habe übrigens mit dem vielen Geld mir ein privates Whirlpool zugelegt. Und da sitze ich gerade drin. Und ich muss nicht in den Urlaub fahren, um in den Whirlpool zu sitzen. Ich habe das nämlich selbst. Wenn ich das lese, kriege ich die Krise aus zwei Gründen. Zum einen verleitet es mich zum Neid. Das ist dann die nächste der 7 Todsünden, also Schritt zurück. Und das andere ist einfach, ich habe keinerlei Interesse daran, zu so einem selbstzentrierten Menschen eine nähere Beziehung zu pflegen, der herumprallt, was er sich alles anhäuft. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Gier ist das Herz unserer kapitalistischen Gesellschaft. Ich habe hier eine Karikatur mitgebracht. Ob das so zutrifft, muss jeder für sich entscheiden. Aber meine These ist, Geld bestimmt unsere Handlungen mehr als unsere Überzeugungen, mehr als Ethik, mehr als Glaube. Wenn du mir nur genug Geld gibst, drücke ich mal ein Auge zu. Gier ist die Motivation hinter der Versuchung, eben bei der Steuererklärung nicht ganz aufrichtig zu sein. Und genauso führt dieselbige in der Geschichte zu den grausamsten Verbrechen gegen die Menschheit. Würden wir Gott als die Sache definieren, die unser Leben maßgeblich bestimmt, dann wäre für viele womöglich Geld oder die Liebe zum Geld ihr Gott. Oder besser, Götze. Dann ist es auch nachvollziehbar, warum Gier zu den Todsünden zählt. Gier ist nicht nur vollkommen egoistisch, sondern lebensbestimmt. Und das stellt den Bruch zum ersten Gebot dar. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine Götter neben mir haben. Ich will dein Leben bestimmen. Vor diesem Hintergrund verstehen wir vielleicht die Worte Jesu mit dieser Radikalität besser, wenn er sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes gelangt. Ich denke, da steckt folgende Warnung drin. Menschen, die im Wohlstand leben, und das tun wir alle, wir leben in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, diese Menschen haben die Gefahr, dass ihnen wichtiger wird, ihr Geld zu erhalten und vermehren als alles andere auf der Welt. Familie, Gott, egal. Als ich nach Gier gegoogelt habe, bin ich auf ein aussagekräftiges Bild gestoßen, das ich euch zeigen möchte. Ja, man sieht es nicht ganz so einfach. Ich habe es auf mich wirken lassen. Avaritia, Geiz und Gier. Die Bibel sagt, dass Gier einen Menschen gefangen nimmt. Ich glaube, das ist das, was dieses Bild ausdrückt. Nehmen und behalten, bloß keinen an etwas dran lassen. Dann sind wir bei der Sünde, wie der Kai schon gesagt hat. Sie isoliert. Was möchte mit so jemand keinem was zu tun haben? Außer vielleicht selbst so zu werden, weil ich das haben will, was der andere haben will. Aber da sind wir wieder beim Neid. Und Sünde sozusagen ein Gefängnis, Isolationshaft und Gier die Hölle auf Erden. Und nun die Frage, können wir hinter dieser Todsünde, der Gier, so etwas wie eine gottgegebene Lebensenergie entdecken? Und wenn wir versuchen, dahinter zu schauen, stellen wir fest, dass es tatsächlich so etwas gibt, das die Gier antreibt. Und es ist in der Tat etwas ganz Neutrales. Die Gier speist sich aus einer Sehnsucht nach Versorgung. Und das ist etwas, das haben wir alle. Wer will schon ein Defizit erleiden? Wir sehnen uns danach, versorgt zu sein. Wir möchten genug Essen auf dem Tisch haben. Wir möchten ein Dach über dem Kopf. Wir möchten, dass unser Nachwuchs einen Kindergartenplatz hat. Das ist ganz normal. Wer möchte schon ein Defizit erleiden? Keiner. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach Versorgung ist, wenn man so will, ein neutraler, gottgegebener Vorsorgemechanismus, der unseren Fortbestand sichert. Sehnsucht. Vielleicht lohnt es sich hier nochmal drüber nachzudenken. Im Allgemeinen ist es eine uns antreibende Kraft. Ist man sehnsüchtig verliebt? Was macht man da nicht alles? Kennt ihr wahrscheinlich. Aber was man genau macht, das ist einem selbst überlassen. Und so kann es sein, dass jemand aus Sehnsucht verleitet wird, jemanden zu vergewaltigen. Und genau von derselben Sehnsucht angetrieben, auf der anderen Seite ein anderer womöglich verleitet wird, den Himmel auf Erden für eine Person herzustellen. Mit Geschenken und allem Möglichen, was dazugehört. Und ich denke, ihr versteht langsam, worauf ich hinaus will. Unsere Sehnsüchte und was wir daraus machen, die lassen sich lenken. Entweder in Richtung Sünde oder in Richtung Segen. Traditionell hat die Christenheit gelehrt, wenn dir Avaritia zu schaffen macht, dann lerne zu verzichten und lerne dich zu mäßigen. So kannst du diesen Götzen aushebeln und entmachten, kämpfe gegen die Sehnsucht nach Versorgung und alles wird gut. In Anlehnung an Christian Schwarz, der diese Predigtserie inspiriert hat und worauf auch diese Predigt so ein bisschen aufbaut, möchte ich einen anderen Weg vorschlagen. Anstatt dass wir unsere Sehnsucht nach Versorgung versuchen zu bekämpfen, lasst unsere Sehnsucht nutzen und die freigesetzte Energie kanalisieren. In eine andere Richtung umlenken. In Richtung des Nächsten, unserer Mitmenschen oder in Richtung der Armen oder Menschen, die bedürftig sind oder Flüchtlingen. Oder in Richtung ganz einfach den theologischen Begriff des Reiches Gottes, also alle die Dinge, die Gott wichtig sind. Und da gehört alles Genannte schon mit rein. Anstatt Verzicht ist das Gegenpol zur Gier die Großzügigkeit. Großzügigkeit sammelt und verwaltet, um an andere weiterzugeben. Sie nutzt die Sehnsucht hinter der Gier und macht sie zunutze zugunsten der Allgemeinheit. Sie betrachtet Geld und Besitz als Segen Gottes, Gott als den rechtmäßigen Eigentümer und ist somit frei, dem eigenen Besitz für andere freizugeben. Diese Gegenüberstellung finden wir interessanterweise auch in der Bibel. Und da sagt der Prediger, den ganzen Tag begehrt die Gier, aber der Gerechte gibt und versagt nichts. Und ich glaube übrigens nicht, dass es wir hier mit einem Entweder-Oder zu tun haben. Ich glaube, wir haben es mit einem fließenden Übergang zu tun. Und das ist leider nicht auf der Folie drauf. Aber ich sehe das so wie im Glaubbereich. Ich glaube, es gibt etwas dazwischen. Es gibt eine Haltung, die ganz neutral ist, die weder Segen noch Sünde ist. Aber ich möchte dafür appellieren, dass wir zu Segensträgern werden. Dass wir nicht nur konsumieren, schon gar nicht in der Kirche. Nicht die Platzhalter sind, die den Platz füllen, die Kirchensteuer zahlen, weil wir müssen. Nein, sondern dass wir zu Segensträger werden. Zu fast keinem Thema hatte Jesus so viel zu sagen, wie zu unserem Umgang mit Geld. Und seine Predigt zusammengefasst, vielleicht modern. Dienst du immer noch dem Mammon? Sprich, bist du noch von der Gier gefangen? Oder bist du bereits zur Großzügigkeit befreit worden? Auch nochmal hier die Bemerkung. Auch bei Großzügigkeit hat es nichts mit der Menge an Geld zu tun, sondern mit der Haltung zum Geld. Auch jemand, der verhältnismäßig wenig hat, kann großzügig sein. Und dann erinnern wir uns an die Brotvermehrung, wo dieser eine kleine Junge 5 Brote und 2 Fische hatte. Und da saßen wahrscheinlich 20.000 Leute vor ihm. 5.000 Männer wurden gezählt, dazu 5.000 Frauen. Und sagen wir mal, wir haben eine Quote von 2 Kindern pro Familie, was für damalige Verhältnisse unwahrscheinlich wenig wäre, aber da sind wir schon bei 20.000. Und dieser Junge gibt seine wenigen Gaben frei und kommt mit der Berührung mit Gott zusammen und auf einmal ist mehr als genug für alle. Das ist ein Wunder. Vielleicht können wir auch so ein Wunder anstoßen. Und wenn wir uns nach einer solchen segnenden Haltung ausstrecken, dann wird der freigesetzte Segen in der Tat zu einer Lebensenergie. Eine Energie, die Leben freisetzt und aufblühen lässt. Noch ein Gedanke. Trotz dieser wunderbaren Perspektive haben wir noch gar nicht die Schuldfrage geklärt. Wir kämpfen ja alle mit der Gier, das haben wir gesehen. Der eine mehr, der andere weniger. Und so haben wir uns auch alle in irgendeiner Form versündigt. Vielleicht sitzt du hier, fühlst dich sogar schuldig für irgendwas, was du mal getan hast. Dann habe ich für dich heute Morgen eine frohe Botschaft. Gott hat durch Jesus Christus die Schuld der ganzen Welt auf sich selber genommen. Und jeder, der begehrt und glaubt, von aller Schuld freigesprochen wird. Und dieses durch Jesus reingewaschen werden, das ist das, was die Taufe symbolisiert. Und dazu möchte ich heute Morgen ermutigen, dass wir innerlich diese Taufe im Herzen erneuern. Dass wir Gott nochmal das ganz bewusste Ja sagen. Ja, wir wollen das. Falls du das möchtest, lade ich dich ein, nachher beim Vater Unser dieses Gebet ganz bewusst zu sprechen. Spreche nicht das Gebet der Kirche, mach es zu deinem eigenen Gebet. Da steckt alles drin. Da ist ein kleines Glaubensbekenntnis drin. Da finden wir eine Vergebungsbitte. Da finden wir die Bitte sogar, dass Gott uns zu einem besseren Menschen macht. Und vielleicht bist du gar nicht getauft, dann möchte ich auch an der Stelle einladen, vielleicht ist es dran für dich, diesen Schritt zu gehen. Das machen wir dann heute nicht, aber gerne einfach Kai, Carsten oder mich ansprechen. Und da möchte ich noch eine Bemerkung machen. Alle Kirchen, egal ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich, sofern du nicht getauft bist, wir taufen auch Erwachsene in allen Konfessionen. Und dann noch eine Bemerkung, was die Andreasgemeinde angeht. Ich habe gehört, dass viele Leute der Andreasgemeinde vorwerfen, ihr schaut nur auf euch selbst. Ihr seid so egoistisch, nur mit euch selbst beschäftigt. Was andere machen, interessiert euch nicht. Vielleicht war es irgendwann mal so. Ich habe diese Gemeinde nicht so kennengelernt und ich möchte die Gemeinde auch in eine andere Richtung ein Stück weit prägen. Und deswegen möchte ich ganz deutlich heute Morgen zum Ausdruck bringen, wir freuen uns über alle anderen Kirchen und Gemeinden. Wir möchten keinem die Gottesdienstbesucher oder die Mitglieder abwerben. Und wir freuen uns mit allen, die Menschen die Botschaft der Hoffnung bringen. Und nun fasse ich zusammen. Wir haben gesehen, dass es möglich ist, unsere Sehnsucht nach Versorgung so einzusetzen, dass sie ausgedrückt in Großzügigkeit zu einer Lebensenergie wird. Je nach Person ist diese Sehnsucht mehr oder weniger ausgeprägt. Je stärker diese Sehnsucht ist, desto größer ist das jeweils das Potenzial zum Segen und umso mehr muss man sich seiner stärksten Verwundbarkeit, der Gier, bewusst sein. Lasst uns also Mut fassen, unsere Sehnsüchte zum Positiven, zum Wohle aller als Lebensenergie zu nutzen, dem Dienst Gottes gewidmet und diese Welt Schritt für Schritt